Meine verehrten Männer und Frauen, liebe Jugend, heute will ich Sie so begrüßen, weil eine Bitte herangekommen ist, nicht immer zu sagen, meine lieben Gläubigen, da es auch Teilnehmer gebe, die sich nicht als gläubig bezeichnen, sondern auf der Suche sind. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, vor allem auch jene, die den Glauben vielleicht noch nicht so gefunden haben, aber sie wissen alle, dass es fast noch schwerer ist, keinen Glauben zu haben, als einen Glauben. Ich meine, man muss auch glauben, dass man nicht glaubt. Wir wollen aber hier mit Freuden am Abend zusammenstehen und nachdem wir die Frage behandelt haben, die Grenzen des Machbaren, danach gefragt haben, ob wir eine Seele haben, gestern schließlich die Grunderfahrungen des Menschen versuchten, etwas aufzudecken, wollen wir heute die Möglichkeiten des menschlichen Bewusstseins etwas ausloten. Zunächst gestatten Sie mir, dass ich einmal einen Grundüberblick gebe über dieses unendlich große Gebiet, damit wir dann herausnehmen können, heute einen Teil und morgen einen anderen. Zunächst, wie Sie wissen, haben wir alle ein Wachbewusstsein. Das heißt, wir sind unser Selbst gewahr und wir nehmen die Umgebung wahr. Nun gibt es hier im Bewusstsein zwei Formen, wie man das darstellen könnte. Einmal so, dass das Bewusstsein immer weniger wird, das Körperliche immer mehr, und zum anderen, dass das Bewusstsein immer mehr wird und das Körperliche immer weniger. Wenn das Bewusstsein immer weniger wird, sagen wir steigen hinunter. Zunächst vom Wachbewusstsein, wissen Sie, hinunter in den Schlaf. In den Schlaf, wo wir das Bewusstsein völlig verlieren, nicht ganz. Wir steigen aber auch hinunter in die Trance und in die Hypnose, wo das Bewusstsein vollkommen erhalten bleibt, auch wenn wir die Umgebung nur in Konturen wahrnehmen. Dann gibt es eine Form der Bewusstseinsverengung nach unten im sogenannten Körperschlaf oder der Biochemese. Also, wo man nach außen vollkommen weg ist, der Körper aber vollkommen intakt und vollkommen am Leben. Eine weitere Stufe nach unten ist die sogenannte Biostase, der klinisch tote Zustand, wo die Körperfunktionen in etwa schon völlig aufhören und die Ansprechbarkeit völlig abgehoben ist. Von hier gibt es noch eine Rückkehr zum Bewusstsein, zum Wachbewusstsein. Wenn man tiefer geht, dann kommen wir in jenen Bereich, den man als Thanatose bezeichnet, wo eben der Körper sich auflöst, von wo es dann keine Rückkehr durch Wiederbelebung gibt. Also, wir haben einmal Bewusstseinsformen in dieser Form der Einengung des Bewusstseins immer nach außen gesehen. Vom Wachbewusstsein steigt aber auch eine Kurve nach oben, und da haben wir über dem Wachbewusstsein zunächst die sogenannte Luzidität, jene Augenblicke der Klarheit, oft nur Momente, wo uns ein Einfall kommt. Etwas ganz unverhofft wird uns klar, Momente der Erleuchtung. Und wo sich das Bewusstsein dann noch mehr weitet, kann es sein, dass man einsteigt in eine Ekstase, wo man so von einem Inhalt erfasst und angezogen ist, dass man körperlich nach außen nichts mehr spürt. Ja, wenn man mit einer Nadel gestochen wird, man nimmt das gar nicht wahr, weil einem der Inhalt, den man im Bewusstsein in sich trägt, so unendlich tief ergreift. Eine Stufe höher dann kommt jener Bereich, den man als Psychostase bezeichnet. Was wir gestern in etwa angedeutet haben mit dem ozeanischen Gefühl, jenem Empfinden, wo eine kosmische Einheit sich kundtut, eine vollkommene Harmonie mit Gefühl, Körper, wo man selbst gar nicht mehr so an sich zu denken braucht. Und schließlich eine Form, das ist die sogenannte Pneumostase, diese höchste Form, die man als Unio Mystica, als mystische Einheit, wo Weisheit uns erfasst. Und in dieser Weisheit wir das Empfinden haben im Höchsten, mit Gott in einer Einheit und Liebesgemeinschaft zu stehen. Und Sie werden nun auch noch verstehen, dass hier die beiden Kreise sich im Hintergrund treffen, wo wir vom Tod können wir nur übergehen, nur über den Tod hinüber in die letzte Stufe, die wir uns wünschen, hinein in die Glückseligkeit, die getragen sein muss von der Ewigkeit. Meine lieben Gläubigen, das ist ein ganz kurzer Aufriss von der Weite unseres Bewusstseins, von der Weite unserer Persönlichkeit. Und kehren wir nun zurück heute etwas in unser tägliches, konkretes Leben, zum Wachbewusstsein und den verschiedensten täglichen Formen der Auswirkung. So kann es eben im Wachbewusstsein vorkommen, dass wir irgendwo fast begeistert sind, ja geradezu hin vor geistiger Erregung bis zu einer völligen Ekstase kommen. Das ist gut, und lassen Sie sich ab und zu hinreißen. Etwas aufflammen mit Schwung, immer aber in all diesen Bereichen wohl sehen, dass sie wiederum zurückkehren. Wenn sie nicht mehr zurückkehren, dann sind sie ausgestiegen. Dann bezeichnet man sie als krank. Aber man muss nicht in einer hohen Erregung sich ergehen. Man kann auch alles, was nach außen anregt, wegtun, um in Ruhe in eine Versenkung hineinzugehen, wie zum Beispiel in Zen-Buddhismus, wo man versucht, durch das Zazen absolute Ruhe zu finden. Oder im Buddhismus die Stufe des Dharana, wo man versucht, durch äußere Ruhe und Versenkung sich mit dem Absoluten zu vermählen. Oder aber im christlichen Bereich, im sogenannten einfachen christlichen Gebet, wo man diese Verbundenheit mit Christus, diese liebende Einheit verspürt, so wie der russische Pilger, der des Weges ging und im Herzrhythmus sprach: Jesus, Jesus. So gehend sprach er, ohne zu denken. Es wurde für ihn zum inneren Lebensvollzug und er lebte in dieser großen Einheit mit Christus. Versuchen wir oft, einfach so uns zu versenken und nur ein Wort zu sprechen aus der Bibel. Das Wort Jesus zu sprechen und wirken zu lassen. Wirken zu lassen auf uns, und zwar in einem Zustand, den man das sogenannte Protobewusstsein nennt. So viel ich weiß, ist dieser Begriff im deutschen Sprachraum noch kaum bekannt. Es dürfte das erste Mal sein, dass dieser hier eingeführt wurde, aber ich habe gesehen, da wird eine ganz tiefe Wahrheit ausgesprochen, die ich persönlich so oft im Tage lebe. Sie wissen, dass Sigmund Freud und vor allem die Tiefenpsychologie unterscheidet zwischen Wachbewusstsein, Vorbewusstsein, das ist jenes, was man vergessen hat, aber wieder heraufholen kann, und das Unbewusstsein, jenes, das nur durch Träume oder die sogenannte freie Assoziation heraufgeholt werden kann. Aber es gibt nun einmal eine Form des Bewusstseins, wie vor allem die Forschungen in der Meditation, dem autogenen Training und dergleichen gezeigt haben, dass zwischen Wachbewusstsein und Unbewusstsein liegt. Und das ist das sogenannte Protobewusstsein. Man kann sehen, wann jemand im Protobewusstsein ist, die Augen weiten sich etwas, sie bleiben leicht stehen und sie bewegen sich weniger. Die Bewegung der Person ist langsamer, die Stimme etwas tiefer, also jene Situation, wo man, sagen wir so, einmal etwas weg ist. Also wo man weg ist, das heißt, wo man sich von einem Inhalt führen lässt und die äußere Umgebung gar nicht mehr so wahrnimmt, wo man einem Gedanken nachgeht. In diesem Bereich gehören die sogenannten Klarträume hinein, also jene ganz bewussten Vorstellungsformen, wo man in sich gestalten kann. Und wie sehr man in sich gestalten kann, habe ich einmal vor Jahren erlebt. Ich war in London und wurde in einem Geschäft von einer Familie, einem jungen Ehepaar, angesprochen. Sie holten mich beiseite und sagten, sie hätten eine ganz große Bitte. Und ich hörte an und sie sagten mir, Wir sind eine junge Familie. Wir kommen jetzt aus Irland. Wir haben nur eine Notunterkunft. Und wir konnten unseren alten Vater nicht zu Hause lassen. Er liegt uns so sehr am Herzen. Doch der Vater ist krank und wir haben für ihn nur an einem Dachboden einen Platz gefunden. Wir sagen Ihnen ehrlich, wir schämen uns, dass irgendjemand kundzutun, aber der Vater hat den Wunsch, noch einmal einen Priester zu sehen. Und buchstäblich um Mitternacht machten wir uns auf den Weg hinein in das Haus. Und dann ging es die Stiege hinauf und schließlich eine Leiter empor. Und dann war ich vor dem Vater. Er lag da. Der Sohn begrüßte ihn. Und dann ließen sie mich mit ihm allein. Dieser Vater hatte in sich, in diesem Protobewusstsein, die Umgebung gar nicht mehr angeschaut, sondern er hat nur hingeblickt auf sein Leben, hat den ganzen Lebensfilm ablaufen sehen und wollte in Ordnung bringen. Ein tiefgläubiger Mann. Wir sprachen mitsammen. Ich konnte ihm die Lossprechung geben. Und dann wurden seine Augen so klar und so hell. Und er sagt mir, schauen Sie, jetzt kommt einfach das Licht auf mich zu. Ich sehe, dass ich gerufen werde. Die Auferstehung kommt mir entgegen. Ich nahm ihn in die Arme und er entschlief in Frieden und in Freude. Ja, er hat sich gerade in diesem tiefen Zustand befunden, wo er bildhaft in sich alles betrachtet, ganz so bei sich war. Er war vollkommen weg, aber er war vollkommen da bei sich selber. Und nun ist es so, meine lieben Gläubigen, nützen wir das. Nützen wir diese Abwesenheit bei vollem Bewusstsein und diese Fähigkeit der Gestaltung, um unseren inneren Glauben wie ein Bilderbuch bei uns vorbeiziehen zu lassen, um hineinzugehen, um wie die Apostel heute auf dem Berge Tabor das Licht um Christus zu sehen, er, der bei uns ist. Sie wissen, wenn man so in sich versenkt, dann geht man vom Ich weg hin zum Selbst. Aber das Selbst scheint uns unerreichbar zu sein. Wir wissen auch, wenn wir so in uns diese Innerlichkeit aufbauen, dass wir hier vielen Schwankungen unterliegen. Und zwar schon durch den sogenannten zirkadianen Rhythmus. Diesen Rhythmus von 24 Stunden, dem jeder von uns unterliegt. Und es ist gut, wenn wir nachsehen, wo wir im Rhythmus liegen, um selbst zu sehen, wo ich vielleicht am wenigsten effektiv bin, wo ich vielleicht am ehesten Gedanken heraufholen kann und es gibt dann auch noch den sogenannten Ultradianen-Rhythmus innerhalb dieses 24-Stunden-Rhythmus von einer Stunde bis eineinhalb Stunden oder zwei Stunden höchstens. Wir sind in so einem Rhythmus drin und da haben wir gewisse erhöhte Möglichkeit. Und wir sollten nicht dumm sein. Und wenn bei uns so eine kleine Talsohle kommt, unbedingt mit Druck durch, da, wenn möglich, mach mal Pause. Und Sie sehen, das ist auch noch nicht vollkommen belegt, aber interessant. Ein 50-jähriges Studium hat auch noch so einen sogenannten nasalen Zyklus ausgewiesen, nämlich wo unsere Schleimhäute der Nase im ultradianen Zyklus in einem solchen Rhythmus in Form und Größe sich wandeln und dadurch den Atemfluss in einer gewissen Form steuern, was sich auf unser Bewusstsein auswirken soll und was vor allem von Yoga und Meditation verwendet wird, nämlich wo man durch Atmung das Bewusstseinsempfinden steuert. Versuchen Sie auch das. Aber immer so im schönen Rhythmus. Und der einzige Lehrmeister hier sind Sie selber. Denn Sie müssen zurückfühlen bei sich, was Ihnen bekömmlich ist, was Sie weitet und was Sie vertieft, um so diese große Zwiesprache mit sich zu haben. Dann kann es natürlich sein, dass Sie auf einmal in sich mehrere Gestalten spüren, sogenannte multiple Persönlichkeiten, die Sie ansprechen, sprechen Sie mit diesen Persönlichkeiten, die in Ihnen kommen, die Sie vielleicht hören, die Sie unter Umständen nur empfinden, die sich wandeln, die Antwort Ihnen geben. Versuchen Sie diese Aussprache. Es sind immer Sie selber. Dann kommen Sie bei sich in eine Einheit, in eine Offenheit. Natürlich müssen Sie sehen, ob diese Persönlichkeiten auch wieder in die Einheit zusammenkommen. Denn wenn die auseinanderdriften und Sie verfolgen, dann haben Sie es mit einer Schizophrenie zu tun. Aber man hat zu rasch oft in diese Richtung gesprochen. Sehr oft handelt es sich um eine sogenannte kreative Phase, vor allem bei Künstlern. Ich könnte Ihnen hier Geschichten erzählen, wo Künstler von einem inneren Ereignis, sei es einem Bild bei Maler, sei es bei einer rauschenden Form bei Musiker, sei es bei Regisseuren Abrollen eines ganzen Films, wo sie für Tage weg sind. Und wenn man diese hineintut in die Psychiatrie, sind sie fürs Leben verloren, aber Sie sehen, wir sind hier sehr nahe. Damit aber kommen wir noch zu einem anderen Moment, den wir heute nennen wollen. Nämlich, es gibt nun diese Erfahrung, dass man das Empfinden hat, jemand ist in einem, als ob man von einem Wesen besessen wäre. Sprechen Sie mit diesem Wesen, voll und offen. suchen sie, die Harmonie zu finden. Und lassen sie das Wesen in sich auch etwas sprechen, wenn das alles so vorbeigeht. So nennt man das einfach eine Besessenheitstrance, die in vielen Kulturen, in vielen Ritualen eingebaut ist, um innere Probleme zu lösen. Auch die sogenannte neurotische Besessenheitstrance, wo ein innerer Konflikt bei sich ausgetragen wird, wo einfach Denken und Fühlen nicht zusammenkommen und sich gegenseitig beängstigen. Gehen Sie ein und tragen Sie diesen Konflikt in etwa durch. Dann vielleicht kommt die Heilung von selbst. Wir müssen, um zu verstehen, auch noch die sogenannte psychotische Besessenheit nennen. Nämlich jene Form, wo der Einzelne die Freiheit nach außen völlig verliert. Ich nenne als Beispiel hier nur die sogenannte arktische Hysterie, wo Frauen und auch Männer auf einmal außer sich sind, für ein, zwei Stunden hinfallen, schreien und dann aufstehen und für immer vollkommen normal sind. Oder jenes Empfinden, in gewissen Kulturen ein Monster zu werden. Ich nenne das, weil eine Untersuchung von 488 Volksgruppen gezeigt hat, dass in 90% dieser Volksgruppen in ihren Riten und Zeremonien solche Formen der Besessenheitsbewältigung in dem Sinn der psychischen inneren Besessenheitsbewältigung eingebaut haben. Und dabei zeigt sich, je mehr in einem Volk solche Bräuche sind, wo man von Angesicht zu Angesicht solch innere Erlebnisse auslebt in einer Zeremonie, Tanz und dergleichen, löst sich dies auf, es sei denn, es handelt sich wirklich um echte pathologische Fälle. Andererseits aber hat man gesehen, dass in Volksgruppen, wo man nicht mehr von Angesicht zu Angesicht, sondern nur über Sprache hinweg durch Probleme sich begegnet, das Empfinden der Besessenheit zunimmt. Ich kann Ihnen hier ein Liedchen singen, bis zu den höchsten Akademikern hinauf. Gibt es heute Menschen, und die Zahl nimmt zu, die das Empfinden haben, besessen zu sein. Und es hat sich hier gezeigt, dass dies vor allem dann auftaucht, wenn eine soziale Unterdrückung, das muss nicht wirtschaftlich sein, das kann auch geistig sein, wenn eine soziale Unterdrückung da ist, auftaucht, wenn jemand das Vertrauen in die Effizienz der sozialen Institutionen verliert und innerlich das Empfinden hat, selbst mit diesem Übel nicht fertig zu werden. Das Paradebeispiel, das wir hier haben, ist doch die Stadt Turin. Sie wissen, in der Stadt Turin sind in den letzten Jahren hindurch bei 200.000 Menschen abgewandt. Und in dieser Stadt gibt es heute eine Gruppe von 40.000 Satansanbetern, die sich entweder besessen fühlen oder aber andere in Besessenheit bringen wollen. Und es zeigt sich nämlich, bei solchen Formen der gesellschaftlichen Situation, wo eben durch Protest die Probleme nicht behoben werden kann, dass hier das Soziale personifiziert wird in einen Dämon hinein und man versucht, die Probleme über Besessenheit, Exorzismus und Anklage zu bewältigen. Hierin liegt der Grund der großen okkulten Welle, die weltweit da ist. Die Grundlage, warum so viele kleine Grüppchen, Sekten oder wie sie das nennen wollen, auftreten mit Heilsbotschaft, mit Kräutern, mit Verhaltensvorschlägen, wie sie das Leben meistern können, wo sie unter anderem nur eines zu machen haben, den Kopf in die Nähe eines fließenden Wassers zu hängen. Ich habe 500 solcher Rezepte herausgeholt. Hierin liegt auch der Nährboden, dass Propheten auftauchen und Messias. Ja, man hat noch eines gesehen, dass gerade in Situationen, sagen wir, des Krieges und der Depression der Glaube verstärkt wird, dass es das Beste ist, alles zu vergessen, um so der Furcht vor dem Tod zu entweichen. Hier sehen wir auch, dass die Nahtstelle zwischen der Orgie und Magie, zwischen Mystizismus und Satanismus nicht sehr weit gestreut ist. Ja, meine lieben Gläubigen, ich habe Ihnen nur das alles hereingeführt, damit wir diese ganzen Sachen in einer breiten Form überdenken und dabei immer in uns hineinhorchen. Hineinhorchen, vor allem in einer echten Meditation, um unsere Erinnerung zu spüren, unsere Erinnerung in einer Harmonie und um von dieser Erinnerung heraus nach außen zur Harmonie zu kommen und dem beiden Weg zum Selbst zu gehen. Und dabei wollen wir ganz bei einfacher Form bleiben, wo wir schon einsteigen in die Mystik, nämlich den Weg, wo wir die Einheit mit der göttlichen Urquelle suchen. So in einem Protobewusstsein, wo wir etwas weg sind und dabei laden wir ein all die Menschen, die uns lieb sind. Laden wir ein die Verstorbenen. Sie können hier, wenn wir sind, man kann sie sehen, sie können herbeikommen, im Inneren sind sie da. Laden Sie die ein, alle. Mit jenen, wo Sie Schwierigkeiten hatten, lassen Sie die etwas weg, wenn sie zunächst noch zu große Störung sind. Aber verurteilen Sie sie nicht. Laden Sie die Engel ein. die Heiligen, Maria, die himmlische Mutter, und betten Sie sich in der vollen Tiefe, im echten Glauben, immer wieder hinein in die Liebe des dreifaltigen Gottes. Einfach in tiefer, freier Art. Vielleicht sprechen Sie noch dazu einfach den Namen Jesus. So können Sie dann Ihre persönliche innere Möglichkeit des Bewusstseins ausloben, entfalten. Bei sich selbst geradezu in eine Verklärung aufrücken. Und das Tiefste können Sie dann vielleicht verwirklichen und das Schwerste des ersten Gebotes, sich selbst zu lieben, sich selbst echt zu lieben, um durch diese Liebe hin, durch die Liebe zum Nächsten und zu Gott zu finden, weil Sie in der Einheit mit Gott sind, dort kann Ihnen nichts verloren gehen. Das wollen wir hierbei immer sehen. Es gibt im Tiefsten nur einen unabdingbaren Freund, Christus, der Mensch geworden ist, der zu mir und zu dir gesagt hat, nicht mehr Knechte nenne ich euch, sondern Freund. Daher möchte ich diese kurze Ansprache nun schließen mit dem Wort: Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt.